Erstmal ist Angst eine Grundemotion. Evolutionär ist es ein konserviertes Vorhersagesystem für potenzielle Bedrohungen. Der Begriff, der hier einen Schlüsselbegriff darstellt, ist die sogenannte Ambiguitätstoleranz. Also die Fähigkeit, Unsicherheit auszuhalten und auch unterschiedliche Meinungen beispielsweise bestehen zu lassen. Die Angst selbst entsteht primär aus Unsicherheit, nicht aus der Gefahr. Schlafregulation ist ein wichtiger Ansatzpunkt. Zusätzlich Bewegung.
Artgerecht Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
Leute, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Wir haben heute ein, wie ich finde, großartiges Thema, ein spannendes Thema. Ein Thema, das vielleicht mehr Menschen betrifft, als man zuerst meinen mag. Wir leben in einer Zeit, in der für viele Menschen Angst zum Dauerzustand geworden ist. Kriege, Klimawandel, wirtschaftliche Unsicherheit. Unser Gehirn ist ständig mit potenziellen Bedrohungen konfrontiert. Dabei ist Angst ja eigentlich ein überlebenswichtiger Mechanismus. Sie hilft uns, schnell zu reagieren, Gefahren früh zu erkennen und Risiken zu vermeiden. Das Problem, unser Gehirn unterscheidet nicht sauber zwischen einer echten, unmittelbaren Bedrohung und einer diffusen Unsicherheit irgendwo in der Zukunft. Und genau diese Unsicherheit, die kann uns doch stärker belasten als eine konkrete Gefahr. Gleichzeitig zeigt die Forschung, Angst beeinflusst nicht nur unser individuelles Verhalten, sondern auch, wie wir denken, entscheiden, ja sogar wie sich ganze Gesellschaften entwickeln. Was passiert also im Körper und im Gehirn, wenn wir Angst haben? Warum ist Angst heute stärker als früher? Ist das so oder nehmen wir sie nur anders wahr? Und wie können wir lernen, Angst besser zu verstehen und am Ende auch besser zu kontrollieren und vielleicht ein bisschen entspannter mit ihr umzugehen? Darüber wollen wir sprechen. Mit Matthias Baum, unserem Gesundheitswissenschaftler, unserem Health Nerd. Herzlich willkommen, Matthias.
Hallo Felix, ich freue mich, wie immer mit dabei zu sein.
Mein Lieber, unser Podcast ist ein angstfreier Raum, ja. Wir können uns hier angstfrei über alle möglichen Themen austauschen.
Ja.
Lass uns trotzdem, bevor wir inhaltlich und wissenschaftlich reingehen, lass uns einmal, interessiert mich, wie ist es bei dir in deinem Umfeld, in deiner Familie, in deinem Freundeskreis, bei deinen Patienten, die du in deiner Praxis in Hamburg hast? Würdest du sagen, Angst ist ein Thema, das sich in den letzten Jahren irgendwie anders darstellt oder das du anders erlebst als vielleicht noch vor 10, 20 Jahren?
Also definitiv ist unsere Zeit und gerade so die letzten Jahre geprägt von Angst, die immer wieder aufkommt, die von Patienten auf der einen Seite berichtet werden. Und natürlich, wenn man sich anschaut, von was so berichtet wird, und du hast es gerade schon schön eingangs erwähnt, so dieses Diffuse, es ist nicht wirklich zuordnenbar, es ist abstrakter, das beschäftigt Menschen. Und ich würde schon sagen, dass Angst auf jeden Fall eine Rolle spielt, ja.
Mhm. Dann lass uns mal reingucken. Also Angst, ich habe es eingangs gesagt, ist ja eigentlich ein Mechanismus, der evolutionär eine großartige Erfindung war. Ja, also wir Menschen sind oder auch alle Lebewesen, alle höher entwickelten Lebewesen haben diesen Mechanismus, dass sie, ich will nicht sagen misstrauisch sind, aber dass sie vorsichtig sind, dass sie nicht Hals über Kopf sich in alles reinstürzen, von jedem Berg springen und auf jedes Tier raufspringen, sondern dass sie eine gewisse Erfahrung, eine gewisse Angst, eine gewisse Distanz haben und wissen, das könnte gefährlich sein, das könnte wehtun, das könnte mir nicht gut tun. Also Angst ist ja erst einmal etwas evolutionär, würde ich sagen, was einen positiven Effekt hat. Und dennoch ist es heute so negativ konnotiert und dennoch erleben es auch heute so viele Menschen negativ. Was hat sich verändert?
Naja, also erstmal ist Angst eine Grundemotion und das heißt, wir kennen sie alle, wenn wir drüber sprechen, haben wir schon eine Vorstellung dazu, was das bedeutet und wie du sagst, evolutionär ist es ein konserviertes Vorhersagesystem für potenzielle Bedrohungen, so könnte man es beschreiben. Und es macht natürlich Sinn, dass wir etwas erkennen können und dementsprechend darauf reagieren können. Was ist anders als früher und heute? Wir leben objektiv eigentlich in einer sichereren Welt, auch wenn das schwer vorstellbar ist, aber wir fühlen uns unsicherer. So, und das heißt, früher im Laufe der Evolution gab es konkrete und akute Gefahren. Wir können die Klassiker nehmen von Raubtier, aber eben auch Hunger, Verletzungen, was auch immer, also potenziell und dementsprechend Reaktionen darauf. Und da spielt dieses Angstsystem oder auch Vorhersagesystem für potenzielle Bedrohungen eine ganz entscheidende Rolle. Und heute sind die Unsicherheiten deutlich abstrakter und sie sind dauerhaft vorhanden. Wenn wir jetzt Themen nehmen, die Leuten, wenn wir uns das anschauen, auch in Untersuchungen, was macht Menschen Angst, dann kann man das unterscheiden in unterschiedlichen Generationen. Die Themen verschieben sich nochmal, aber mal so die großen Themen von Klima, Krieg, Wirtschaft und natürlich Zukunftsperspektiven. Mhm. Das sind Themen, die neu dazugekommen sind und die präsent sind. Und das ist der große Unterschied, dauerhaft vorhanden sind und nicht eben nur einmal kurz, wie das Raubtier. Ich finde eine Lösung, indem ich mich im Idealfall davon wegbewege oder kämpfen kann. Und dann ist das Problem gelöst. Notfalls auch, dass man es vielleicht nicht gut gelöst hat, aber verständlich. Also ich habe da eine reale Gefahr, die gelöst wird. Und das habe ich heute, und das haben wir alle und merken das auch so nicht. Und es bleibt weiter bestehen.
Das heißt, diese Unmöglichkeit für das Individuum, für mich selbst, eine potenzielle Gefahr, die ich irgendwie wahrnehme, von der ich höre, von der ich lese, die irgendwie in meinen Kopf kommt, ich kann sie nicht wirklich lösen. Und dieses, dass ich sie nicht lösen kann, dass ich keinen Einfluss habe auf diese Gefahr, das ist ein zentrales Problem, wenn ich dich richtig verstehe.
Das ist ein zentrales Problem. Es hat dieses diffuse Thema und es ist irgendwie vorhanden und es ist eine Unsicherheit, die jetzt aber nicht damit gelöst werden kann, dass ich rausgehe, mich dahin bewege und das Klima, was schon ein menschliches Konstrukt ist, in dem Vokabular und allem, was dazugehört, also natürlich existiert Klima, nur wie man
damit umgeht. Es ist auch ein diffuser Begriff, ja. Es ist eine große Sache. Ja.
So, und es ist so groß, dass ich es alleine nicht lösen kann. Aber die Unsicherheit bleibt trotzdem bestehen. Und hier unterscheidet unser Gehirn natürlich nicht zwischen, ist das jetzt ein Raubtier oder ist das etwas anderes? Es löst diese Unsicherheit aus.
Mhm. So, jetzt wollen wir diese ganze Angstthematik mal so ein bisschen filetieren, ja. Ich habe ganz viele Fragen im Kopf. Lass uns mal gucken, dass wir da so langsam uns durchhangeln. Also erst einmal würde ich gerne noch ein bisschen besser verstehen, auch aus wissenschaftlicher Sicht, wie Angst definiert wird. Du hast schon gut beschrieben, diese unmittelbare Gefahr, etwas passiert, ja, jeder kennt das, man läuft auf der Straße, plötzlich klingelt hinter mir ein Fahrradfahrer, oh, ich war auf dem Fahrradweg unterwegs, springe zur Seite und bringe mich sozusagen in Sicherheit. Oder ich gehe gedankenverloren irgendwie auf die Straße, setze einen Fuß auf den Asphalt, da kommt ein Auto angefahren, bremst oder quietscht, ich erschrecke mich und weiche zurück. Also diese impulsive Reaktion, das würde ich sagen, ist ja ein großartiger Mechanismus, der uns vom Aussterben wahrscheinlich bewahrt hat. Ja. Aber es gibt in der Wissenschaft, weiß ich, noch andere Abstufungen oder Definitionen oder Begrifflichkeiten von Angst.
Genau, und es gibt eine sehr gute Unterscheidung, die man sich einfach merken kann. Wir reden insgesamt von unserem Vorhersagesystem auf potenzielle Bedrohung. Wir könnten es jetzt auch Angstsystem nennen. Mhm. Filetieren wir diese Begrifflichkeiten etwas, reden wir von dem, was du gerade gesagt hast, von Furcht. Also eine akute, reale Gefahr, die entsteht und jetzt eben über einen Sinnesreiz wird etwas wahrgenommen. In dem Falle zum Beispiel das Hören der Fahrradklingel oder das Sehen des Autos, was mich quasi fast überfahren hat. Und ich habe eine akute Reaktion. Und hier ist jetzt entscheidend, dass Strukturen im Gehirn, die weniger mit dem prozessualen Denken zusammenhängen, sondern eher als fast reflexartige Reaktion dazu führen, dass ich schnell auf die Situation reagieren kann. Und hier kommt ein Gehirnareal ins Spiel, das haben viele schon mal gehört, das nennt sich Amygdala, wird auch vereinfacht gerne als das Angstzentrum ausgedrückt. Das wird quasi aktiv und durch die Aktivität der Amygdala wird das autonome Nervensystem aktiviert, in dem Falle der Sympathikus. Und dann reden wir wieder von unserer Stressaktivität. Und dann löst das in dem Moment mein Problem, indem ich nämlich die Bedrohung einmal erkenne. Die Stresshormone sorgen dafür, dass Energie mobilisiert wird und ich kann mein Verhalten sehr akut anpassen. In dem Falle zum Beispiel zur Seite springen oder etwas anderes tun. Und da macht es ja total viel Sinn, dass man hier reagiert. Das nennen wir Furcht. Akute, reale Gefahr, schnelle, reflexhafte Reaktion. Wenn wir aber dann von Angst sprechen, dann sprechen wir eigentlich von einer, antizipierten, potenziellen Bedrohung, vielleicht eine mögliche Gefahr in der Zukunft.
Das heißt eher eine gedankliche Angst, etwas, was ich im Kopf mir vorstelle.
Und genau das ist der Punkt. Und jetzt im Kopf vorstellen, jetzt ändert sich die Reihenfolge der Gehirnstrukturen. So, sprich, bei Furcht ist die Amygdala aktiv. Und natürlich wird im Nachgang auch der präfrontale Kortex aktiviert werden, der natürlich abschätzen wird, ist das eine Problemlage. Der Hippocampus wird eine Rolle spielen, um das Ganze zu koordinieren. Und nachher wird man sagen, okay, ich habe mich zwar stark erschrocken, ich hatte ein Furchtgefühl, ne, das könnte man so benennen. Ich habe aber einmal mehr reagiert, weil umgefahren werden vom Auto wäre potenziell tödlich. Bei der Angst dreht sich das. Das heißt, du sagst es gerade, man denkt quasi drüber nach. Das heißt, vorgeschaltet ist der präfrontale Kortex. Das heißt, ich erarbeite mir gedanklich eine potenzielle zu antizipierende Situation. Und jetzt können wir diese Beispiele nehmen, die in unserer Gesellschaft heute eben vorkommen. Sehr abstrakte Themen, die nicht unmittelbar mit mir zu tun haben. Also simpel ausgedrückt, es geht mir nicht um Ignoranz von Themen, aber wenn ich es nicht hören würde, wenn ich nichts davon mitbekommen würde, mich abschotten würde, wäre diese Reaktion nicht da, wohingegen bei einer akuten Bedrohung auf mich natürlich eine Reaktion da wäre. So, das heißt, bei Angst ist der präfrontale Kortex aktiv. Strukturen des Striatums spielen da eine Rolle und das aktiviert die Amygdala. Mhm. Und dann habe ich im Umkehrschluss auch wieder meine Stressachsenaktivität und deutlich mehr Cortisol nachher im System. So, und das heißt, wenn diese Angst dann nicht gelöst wird, dann bleibt das Ganze weiter bestehen und potenziell könnte es quasi auch chronifizieren. Mhm. Es entsteht quasi durch Vorhersagbarkeit, nicht durch primäre Realität, die stattfindet.
Mhm. Diesen Punkt würde ich gerne mal aufgreifen. Also Realität ist ein guter Punkt. Wenn wir nochmal in der Evolution bleiben, der Mensch vor, ich sag mal, 10.000 Jahren oder 20.000 Jahren
oder 100.000.
Oder 100.000, ja. Was hat er für Informationsquellen gehabt? Ja, also logischerweise kein Internet, kein Fernsehen, kein Smartphone in der Hosentasche, keine weltweite Satelliten-Echtzeitübertragung von Ereignissen, die am anderen Ende der Welt stattfinden. Er hatte gar keine Vorstellung von der Welt und von der Größe der Welt, jedenfalls nicht, wie wir sie heute haben. Also was für Probleme können ihm Angst gemacht haben? Vielleicht, dass die Nachbarsippe denen irgendwie die Hühner klaut oder die Mädchen raubt oder dass da irgendwie Wölfe aus dem Wald kommen, die vielleicht Ärger machen. Ja, das waren vielleicht Ängste. Aber verglichen mit dem, was wir heute an Informationen eben nicht nur aus unserem unmittelbaren Umfeld bekommen, sondern eben aus aller Welt, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass das natürlich für viele Leute eine Reizüberflutung ist mit negativen Dingen, die einem durchaus vielleicht Angst machen können. Vor allem, wenn man sie immer und ständig hört. Und du weißt, Matthias, ich habe lange beim Radio gearbeitet und auch da gab es immer wieder Momente, wo wir darüber gesprochen haben, dass die Nachrichten, die im Radio, im Fernsehen, in den Zeitungen kommuniziert werden, überwiegend negativ konnotiert sind. Es geht immer um Mord, Raub, Überfälle, Kriege, Umweltkatastrophen, schlimme Dinge. Ja, die schönen Dinge, die weltweit passieren, die positiven Ereignisse, die spielen meistens leider, zumindest was die Schlagzeilen angeht, eine eher untergeordnete Rolle. Und es gibt immer wieder auch Versuche bei Radiosendern, weiß ich, dass man bewusst sagt, wir wollen versuchen, in den Nachrichten die positive Meldung des Tages irgendwie reinzubringen, etwas Schönes zu berichten, einen Erfolg, etwas, was Spaß macht, was den Leuten gefällt. Das ist natürlich tatsächlich nicht so leicht, weil das Negative irgendwie uns vielleicht auch mehr reizt, uns irgendwie mehr triggert, dass wir das Gefühl haben, das finde ich irgendwie spannender oder ich will wissen, was ist da los? Es ist fast wie eine Droge. Vielleicht kannst du auch da nochmal einen Insight geben, welche Gehirnareale da getriggert werden. Aber um den Bogen nochmal zu schlagen, also was passiert mit unserem Gehirn? Urmensch versus Mensch im Jahr 2026. Wenig angstmachende Information oder nur punktuell angstmachende Information versus Dauerbeschallung von morgens vom Aufstehen bis abends ins Bett gehen mit einer Weltlage, die scheinbar mir Angst macht und scheinbar außer Kontrolle ist und ich kann überhaupt nichts dagegen tun. Was passiert da im Gehirn? Verändert sich unser Gehirn? Ich habe es eingangs gesagt, verändert sich vielleicht auch unser Charakter, unsere Art, wie wir auf Dinge reagieren, wie wir mit Menschen umgehen, wie wir denken, wie wir fühlen? Gibt es da Untersuchungen?
Also gibt es auf jeden Fall. Da können wir gerne gleich nochmal drauf eingehen. Das Verhalten wird natürlich beeinflusst durch Angst. Und so wie wir es eben schon definiert haben, also potenzielle Bedrohungen, die antizipiert werden, die dann nicht aufgelöst werden. Also die simple Vorstellung, für den das, wenn es noch nicht ganz klar ist, stellt euch vor, ich sage euch schon mal, es könnte eine Gefahr kommen. Ja, es könnte irgendetwas passieren, was dich gleich zu Furcht bringen würde. Also eine akute Bedrohung, die du jetzt lösen könntest. Aber ich sag dir nicht wann. Und ich meine, das passt sehr zu den Themen, über die wir sprechen. Die sind abstrakt, die sind global, die sind sehr komplex. Und ich habe keine ausreichende Selbstwirksamkeit, um das zu lösen. So, das Ganze bleibt bestehen. Mein präfrontaler Kortex simuliert die Zukunft. Mein Angstsystem wird aktiv. Amygdala bleibt aktiv, wird hochaktiv. Und das sorgt natürlich für Rückkopplung auch auf bezüglich unseres Stresssystems. Das passt sich natürlich daran an. Und am Ende mündet das natürlich in einem veränderten Verhalten, so könnte man sagen. Das heißt, wir merken natürlich nachher, dass wir Lösungen finden wollen. Es gibt dann Möglichkeiten zum Beispiel der Vermeidungsstrategien, die kurzfristig für Entlastung sorgen, langfristig aber eher für Verstärkung sorgen würden. Wir haben eine veränderte Risikobewertung, die verzerrt sich, also dass alles plötzlich Gefahr ist und wir noch weniger Kontrolle dabei haben. Und der Fokus liegt auf dem Thema immer weiterer potenzieller Bedrohung. Das heißt, meine Wahrnehmung wird auch deutlich selektiver. Und im sozialen Verhalten, und du hast es eingangs auch schon so erwähnt, gesellschaftlich ist das natürlich hochspannend und hochaktuell, dass dieses, ich nenne es mal die Meinungsmache mit Angst. Und das ist das, was wir sehen. Nicht jetzt einzelnen Personen nur vorzuwerfen, aber es ist das Konglomerat aus den Situationen, die bestehen, der Information, die uns zur Verfügung gestellt wird, die Argumentation von Politik, Gesellschaften, wie auch immer, und dann natürlich die Medien, wie es dir präsentiert wird. Also nehmen wir das Beispiel von Social Media, und es soll bitte, du hast es eben auch schon erwähnt, verkürzt etwas dargestellt werden. Dann habe ich natürlich ein immer gleiches wiederkehrendes Muster dieser abstrakten potenziellen Bedrohung. Und gesellschaftlich, also erstmal für einen selbst, sorgt das auf Dauer dafür, dass man eingeschränkter, könnte man sagen, im Denken ist, andere Gehirnareale aktiver werden und das Ganze mehr zum Thema von Polarisierung führt, ne? Oder von Separation, so dass ich sage, ich denke das so, wir denken das so und die machen das anders. Mhm. Es entsteht Misstrauen. Und
ein bisschen auch dieses Wir gegen die, ja?
Absolut. Und okay. Schwarz-Weiß-Denken gehört mit dazu. Mhm. Und Polarisierung ist das Stichwort, auch politisch betrachtet, sowohl nach rechts als auch nach links. Ja, wir haben die Extreme, die noch mehr in die Meinung versuchen mit auszurichten. Und das natürlich angstgetrieben, heißt am Ende des Tages, Angst macht Menschen steuerbarer.
Ja, das ist ein großer Effekt, ja. Und ich habe es eingangs gesagt, ja, dass also ganze Nationen oder Generationen durch dieses Gefühl sich in Summe verändern und dass das natürlich so eine Dynamik dann auch bekommt und ganze Gesellschaften sich dadurch eben auch in die eine oder andere Richtung bewegen können, ja. Also ich fasse nochmal zusammen, Angst verändert durchaus unser Verhalten gegenüber anderen. Du hast es gut gesagt, weniger Empathie, stärkere Abgrenzung, dieses Gefühl wir oder ich gegen die, ja, mehr Misstrauen. Es verändert, wie wir denken, ja. Wir werden risikovermeidender, manchmal sogar irrational, übervorsichtig. Impulsiver werden Entscheidungen oder eben weniger weitsichtig, ja. Das finde ich interessant. Der Fokus auf die unmittelbare Bedrohung ist irgendwie größer und das komplexe Denken, das wird eher zurückgefahren, ja. Also auch das ein biologischer Mechanismus aus der Evolution irgendwie gut erklärbar, der aber heute natürlich für Veränderungen in einer Gesellschaft sorgen kann. Super spannend. Wir versuchen ja hier bei den Health Nerds, Matthias, auch immer konkrete Tipps zu geben, die jeder sofort irgendwie ausprobieren kann. Wenn ich das Gefühl habe, Angst ist etwas, was in meinem Kopf irgendwie immer mich umtreibt, oder ich merke, dass ich tatsächlich auch einige dieser Charaktereigenschaften oder veränderte Eigenschaften an mir feststelle. Was würdest du empfehlen? Was kann man tun, um der Angst sich entgegenzustellen oder um unserem Körper das Gefühl zu geben, regulier dich. Es ist eine diffuse Angst, du kannst sie eh nicht beeinflussen. Sie ist vielleicht auch gar nicht so groß und real, wie du meinst. Gib mal konkrete Tipps. Ist es Bewegung? Ist es Meditation?
Ja.
Ist es das Handy weglegen? Was würdest du empfehlen?
Also nochmal, hier würde ich nochmal diese Unterscheidung zwischen dieser Furcht und der Angst nochmal erst in den Vordergrund rücken. Weil bei der Furcht würde ich sagen, natürlich ist Bewegung das, was die Lösung ist, was viele auch nicht machen. Ne? Es gibt dann eine akute Situation und Menschen bewegen sich dann nicht. Bei dieser diffusen Angst, diese potenzielle Bedrohung, wird das nicht gut und nicht ausreichend funktionieren. So, das heißt, es kommt ja noch etwas mit hinzu, das ist dieser evolutionäre Mismatch in der heutigen Zeit, dauerhaft Beschallung und wir wissen nicht, ob überhaupt irgendetwas passiert. Deswegen denken wir immer mehr darüber nach und dann kommt es zu chronischen Angst bis hin zu Angststörungen, die dadurch natürlich mit entstehen können. Und ein Grundthema, und das wird, glaube ich, klar, wenn wir diese Unterscheidung zwischen Furcht und Angst haben, Furcht beginnt in der Amygdala und wird rückgekoppelt mit dem präfrontalen Kortex und Hippocampus, also auch Gedächtnis und Abwägung der Situation, wohingegen die Angst im präfrontalen Kortex beginnt. Das heißt für mich, der Ansatzpunkt muss dann auch sein, dass eine Lösung im präfrontalen Kortex beginnt und nicht irgendwie mit Techniken von, was sinnvoll sein kann. Ne? Auch Bewegung, Meditation, Stressregulation sind alles sinnvolle Aspekte. Aber insbesondere bei Angst ist das Thema der Kommunikation das Zentrale. Und das fällt jetzt natürlich extrem schwer im ersten Moment. Also könnte mir vorstellen, dass Menschen, die jetzt nichts davon hören wollen und sagen, warum reden die jetzt auch noch darüber? Das wäre so das klassische Prinzip.
Also dieses so ein bisschen auch wegschieben.
Genau, ja? Weil Vermeidungsstrategie für den ersten Moment erstmal, ich will da auch gar nichts von hören, ich will damit nichts zu tun haben. Mhm. Aber das Ziel sollte einmal Kommunikation sein, nicht nur mit mir selbst, sondern im Idealfall in der Gesellschaft. Und dann würde ich das eher beschreiben als ein Training des Gehirns, dass es wieder funktionieren kann, um Dinge zulassen zu können. Und ich nehme es mal auf, das kann politisch betrachtet sein, das können verschiedene Themen sein, aber dass ich die unterschiedlichen Meinungen zulassen kann. Das ist ein Thema, was ich würde sagen, seit 2020, und dann wissen alle, in welchem Zeitraum wir uns bewegen, Corona, extrem aufgefallen ist, dass wir in dieser Hochphase noch ein Lockdown, Angst, die vermittelt wird, diffuse Angst, ne? Teilweise, ja klar, natürlich sind Dinge passiert, aber es war eine diffuse Angst, eine Bedrohung. Ich weiß nicht, ob es kommt und ich weiß nicht, wann es kommt, aber es arbeitet in mir weiter. Das Verhalten verändert sich, die Gehirnareale sind unterschiedlich aktiv, neurobiologisch wirklich erklärbar. Und ich schaffe es nicht mehr, Meinungen zuzulassen. Das ist nicht etwas, was nur ein paar Leute in der Gesellschaft betrifft und es hat nichts mit Intelligenz zu tun. Das haben wir bei allen möglichen Menschen gesehen. Guckt euch Interviews und Talkshows in den Situationen an, wie aufgeladen die Situation war. So, und der Ansatzpunkt muss aber sein, das Ganze beginnt im präfrontalen Kortex, also müssen wir dort ansetzen über Kommunikation. Und der Begriff, der hier einen Schlüsselbegriff darstellt, ist die sogenannte Ambiguitätstoleranz. Also die Fähigkeit, Unsicherheit auszuhalten und auch unterschiedliche Meinungen beispielsweise bestehen zu lassen und sich darauf quasi wieder zu trainieren. Ne? Weil ich sonst immer wieder in diesem Angstmuster mit unterwegs ist. Die Angst selbst entsteht primär aus Unsicherheit, nicht aus der Gefahr. Ne? Das hätten wir dann sonst eher bei der Furcht mit dabei. Und das heißt, ich brauche auch eine gewisse Exposition gegenüber diesen Unsicherheiten. Ich brauche wieder mehr kognitive Flexibilität. Ich brauche den Perspektivwechsel. In der Psychotherapie wäre das eher so angeordnet. Das heißt nicht, dass das alle machen müssen in der kognitiven Verhaltenstherapie. Aber das zuzulassen, das Gehirn wieder darauf zu trainieren, über Kommunikation, über einen Zugangsweg, das ist eigentlich die einzige Strategie, die wirklich funktionieren kann. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, okay, ich kann versuchen, das wäre etwas anderes, beispielsweise irgendwie einen Weg zu finden, eine Selbstwirksamkeit zu erfahren im Sinne von, okay, da ist potenzielle Kriegsgefahr, da kann ich gerade nichts machen, aber ich bereite mich selbst darauf vor. Die einen oder anderen kennen vielleicht dieses Prinzip von Preppen, sich auf potenzielle Risiken vorzubereiten. Ne?
Oder so ein Riesentrend, wenn wir mal über den großen Teich nach Amerika schauen, da gibt es natürlich auch wieder, sagen wir mal, das andere Extrem, dass Leute da wirklich auch die Gefahr
aber
dann
warum?
Sich sehr real.
Ja? Warum? Weil genau das passiert, weil ich versuche zumindest das für mich und meine Familie und mein Umfeld, so wie wir evolutionär funktionieren, die Sicherheit wieder zu erzeugen. So, und das kann, ich würde das mal sagen, oder ich würde es so einordnen, ein Teil der Strategie sein. Man muss aber natürlich es im Blick behalten, ob es nicht dadurch noch extremer wird.
Ne? Ja, das wollte ich gerade sagen. Also dieses, ne, ich meine, das große Thema Verschwörungstheorien, da wollen wir jetzt gar nicht abschweifen, aber es ist ja ein Riesentrend und auch das, sagen wir mal, hat natürlich den Nährboden in der Angst, ja, wenn Leute Angst haben, wenn sie verunsichert sind, nach schnellen Lösungen suchen, vielleicht auch für sich eine Antwort wollen, die es aber so vielleicht gar nicht gibt. Da ist natürlich die Verschwörungstheorie oder das Feld der Verschwörungstheoretiker riesig, ja. Und ich beobachte halt, dass viele Leute so nach diesen einfachen Lösungen suchen und das beschreibt's gut, wie du sagst, dieses für sich selber und für seine Familie irgendwie eine Lösung finden. Ich baue mir einen Bunker im Garten, ich kaufe mir irgendwie 10.000 Liter Wasserflaschen und bin gewappnet, falls irgendwas passiert. Das ist aber schon natürlich ein anderes Extrem. Aber du sagst, biologisch ist es eben gut erklärbar.
Genau, aber nochmal aufpassen. Also die Lösung kann jetzt nicht sein, okay, preppt alle mal und dann kriegt man das gehandelt, weil die Informationen gehen weiter. Es gibt noch ein paar andere Ansatzpunkte. Der Hauptaspekt, wie gesagt, nochmal, liegt eher bei dem Thema der Konfrontation, der gezielten Konfrontation mit den Themen, mit neuem Lernen, mit den Unsicherheiten aushalten zu lernen. Ja, und natürlich Bewertung von Situationen versuchen zu verändern. Das geht eher auch in eine therapeutische Richtung, Gedanken zu hinterfragen. Das sind alles Punkte, dass wir uns dafür auch öffnen und quasi unser Gehirn neue Schaltkreise widersetzen können, um dadurch Regulation zu erzeugen. Ja, weil es werden immer mehr und mehr Informationen dazukommen. So, das sind für mich die Hauptpunkte und begleitend gibt es natürlich physiologische stabilisierende Faktoren. Ein zentrales Thema ist das Thema Schlaf und Schlafregulation. Schlafhygiene spielt eine ganz entscheidende Rolle. Also gerade so der Einsatz, jetzt haben wir schon von den Informationen und den Medien gesprochen, zu spät am Abend ist eine Katastrophe, ne? Weil das wird den Schlaf in der Qualität, wahrscheinlich dann aber auch in der Quantität, reduzieren. Dementsprechend ist die Regeneration nicht gut. Das System ist wiederum anfälliger dafür, auf neue Ängste zu reagieren.
Also dieses typische abends, man liegt im Bett, Netflix ist leer geschaut. Man scrollt durch den Feed und sieht natürlich 1000 Nachrichten und 1000 Meldungen, guckt nochmal kurz, was online geschrieben wird.
Mit einer Technik, die dir zur Verfügung gestellt wird, ne, mit einer Art, wie Videos gestaltet sind, dass genau das nochmal mitgetriggert wird. So, das ist nochmal, Schlafregulation ist ein wichtiger Ansatzpunkt. Zusätzlich Bewegung, insbesondere auch so moderate Bewegungseinheiten, super sinnvoll begleitend, aber das löst das natürlich nicht, sondern begleitend Stressregulation, Atemtechniken, du hast eben Meditation oder sowas angesprochen, begleitend total sinnvoll, um wirklich den Mechanismus zwischen präfrontalem Kortex und Amygdala positiv mit zu beeinflussen. Und der letzte ein wichtiger Punkt dabei ist sicherlich diese Informationshygiene, könnte man das sagen, weniger Reizüberflutung, bewusst selektieren. Und ich habe es auch schon erwähnt, da geht es mir nicht darum, sich abzuschotten und alles abzustellen. Also es geht nicht um Vermeidung, sondern eine bewusstere Dosierung oder vielleicht auch in der Bewertung selbst zu erkennen, okay, ich merke, dass mich bestimmte Medien noch mal mehr pushen als andere. Also dosiert man die vielleicht eher runter. Das sind Kombinationen, die sinnvoll sind. Aber wie gesagt, Konfrontation, Ambiguitätstoleranz trainieren, die Unsicherheit bewusst zulassen und aushalten können, in Gruppen im Idealfall unterschiedliche Meinungen bestehen lassen zu können, das wieder zu trainieren, das ist eigentlich der Hauptpunkt.
Puh, ein großes Thema, Matthias. Ich finde es toll, wie wir von dir Insights bekommen haben, auch was Angst überhaupt evolutionär ist und wie sie funktioniert und wie man sie unterscheidet zwischen Furcht, also der unmittelbaren Gefahr und der Angst, der vielleicht diffusen, potenziellen Gefahr, die ich im Kopf mir entwickle, weil ich mir etwas vorstelle, was vielleicht mal zur Gefahr werden kann. Wieder viel gelernt. Ich sag Dankeschön. Hat wirklich große Freude gemacht. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen inspirieren, mit Angst vielleicht besser umzugehen. Ich nehme auf jeden Fall mit, Angst ist kein Fehler unseres Systems, sondern ein uralter Mechanismus, der unser Überleben gesichert hat. Das Problem ist also nicht die Angst selbst, sondern eine Welt, in der unser Gehirn permanent Bedrohungen wahrnimmt, ohne sie lösen zu können. Das ist irgendwie, glaube ich, ein guter Punkt, den wir verstehen müssen. Angst macht uns kurzfristiger, vorsichtiger, emotionaler und damit eben auch anfälliger für einfache Antworten, stärkere Abgrenzung und weniger rationales Denken.
Und der Weg daraus geht gemeinsam in der Gesellschaft, in einem guten Miteinander, in einem guten Austausch, in einer guten Kommunikation. Ich glaube, das können wir alle auch mitnehmen.
Super. Also Angst verschwindet nicht, indem wir sie verdrängen, sondern indem wir sie richtig einordnen. Nicht jede Bedrohung in unserem Kopf, in unserer Vorstellung, auf unserem Handy-Display ist eine reale Gefahr für uns. Und genau diese Unterscheidung ist wichtig. Matthias, herzlichen Dank. Leute, nächsten Montag gibt es einen neuen Deep Dive hier bei den Health Nerds. Bis dahin, bleibt gesund, macht euch locker und bleibt uns vor allem gewogen.
Vielen Dank.
Health Nerds, der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.